Hey du, denk dran, unserem Podcast auf der App deiner Wahl zu folgen, damit du keine neue Episode mehr verpasst. Und wenn du uns noch mehr unterstützen möchtest, schenk uns 5 Sterne auf Apple oder Spotify und lass uns auch noch eine tolle Rezension da.
Mit Acast Plus kannst du uns übrigens werbefrei hören und auch 24 Stunden vor dem offiziellen Launch unsere neueste Episode vor allen anderen hören. Mehr Infos in den Shownotes.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge im Jahr 2020. Liebe Kim, freust du dich genauso wie ich? Bist du gut in das neue Jahr gekommen?
Ich bin sehr gut, sehr ruhig hier in Berlin ins neue Jahr gekommen. Klingt komisch, ne? Berlin und ruhig kann man sich gar nicht vorstellen, aber doch kann man. Ich wohne ja ganz oben und mein kleiner Hund, der hat ja ganz tolle, der war ja ein großer Fan vom Feuerwerk vom Mauerfall, 30 Jahre Mauerfall. Und dann wusste ich schon, okay, das wird cool. Das mache ich auch Silvester mit ihr.
Wunderbar.
Ja, und dann saßen wir in meiner
Wohnung. Mit Hunden ist das ja auch echt immer so mit dem, ja, das ist ja weniger jetzt so die Lichter, als vielmehr die Lautstärke. Ne?
Genau.
Die fangen ja dann so richtig an mit, nee, ist das hier, ich verstehe das
ist ja so viel lauter, ne?
Man muss dazu sagen, dass wir diese Folge aufzeichnen, deswegen wissen wir natürlich nicht, wie wir reingekommen sind. Nichtsdestotrotz möchten wir euch ein frohes neues Jahr wünschen und hoffen, dass ihr auf jeden Fall gut gerutscht seid. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich gut rutschen werde. Insofern, ich wollte noch kurz, bevor wir jetzt gleich zu einer wirklich fantastischen und auch beeindruckenden Frau kommen, den obligatorischen Hinweis loswerden. Ich habe mich wirklich bemüht, da das Beste an Faktenlage darzulegen. Und ich finde aber auch, man kann drumherum viel erzählen und eine Diskussion über Architektur vom Zaun brechen.
Oha.
Weil es ist eine Architektin, sodass es gar nicht so viele, ultra viele Fakten gibt, die ich da jetzt in Jahreszahlen und sonstigen Dingen wiedergeben
werde.
Wo du
so arg daneben liegen könntest.
Ja, genau.
Okay,
ich bleibe im Ungefähren.
Gut.
In der Hoffnung, dass es trotzdem alles richtig ist, was ich da über diese Frau sage.
Ich freue mich aber auf jeden Fall, dass wir beide hier wieder zusammensitzen im neuen Jahr, liebe Katrin.
Ja, ich freue mich auch.
Genau. Und höre dir gespannt zu.
Ich werde dir jetzt Zaha Muhammad Hadid vorstellen. Sie ist geboren in Bagdad, also sie ist ursprünglich aus dem Irak.
Okay.
Ist aber dann später, also hat dann später die britische Staatsbürgerschaft angenommen.
Mhm.
Also es britische
Staatsbürger. Das britische hätte uns jetzt nicht erklärt, wo Mohammed.
Nee, genau. Sie ist also aufgewachsen im Irak. Ist da auch zur Schule gegangen, teils. Also sie war da auch noch irgendwann in einem Internat, aber ganz von vorne, genau. Zaha ist geboren am 31. Oktober 1950, eben in Bagdad und ist witzigerweise, nee, ich sag noch nicht, wo sie gestorben ist. Sie ist auf jeden Fall nicht in Großbritannien gestorben. Sie war eine echte Visionärin, was die Architektur angeht. Warum, komme ich gleich nochmal zu. Hat auch als Architekturprofessorin gearbeitet.
Das ist geil,
und
wenn
als
du meine Fragen immer schon vorfällst.
Ich kann Gedanken lesen, hatte ich das noch nicht erwähnt? Genau. Und sie hat auch lustigerweise sie hat auch als Designerin gearbeitet, hat Möbel entworfen und aber auch ein Bühnenbild von den Pet Shop Boys. Also sie war da irgendwie sehr umtriebig.
Okay.
Genau, man nannte sie The Queen of the Curve, weil sie einen sehr, wie der Name schon sagt, kurvenreichen Stil hatte. Also sie hat nicht so, sie stand auf dem Kriegsfuß mit dem rechten Winkel, wie ich so gelesen habe.
Kann man auch
also,
verstehen, ist ja alles voll mit rechten Winkeln.
Genau, also alles, was so sehr klar und Bauhaus und ne, so die Prinzipien von Hauptsache nicht so, ne, nicht so Schwung und Schnörkel, das war ihr eher ein Anliegen, da so ein bisschen mal rein zu grätschen und zu sagen, so, aber ich möchte das jetzt organisch schaffen, so ganz neue Formen und so. Und das war so, ja, ihr Stil, den ich gleich noch ein bisschen ausführlicher darlegen werde. Nochmal kurz zu ihren Eltern. Sie ist, genau, die Eltern waren, also haben sie einen sehr westlichen Lebensstil gelebt.
Zu welcher Zeit war das noch?
In den 50er Jahren, genau. Die Familie stammte aus Mosul und hat irgendwie gehandelt, war da so mit Industriellen unterwegs, haben investiert in Immobilien und so. Und da war immer sehr viel Reichtum. Der Vater hat 28 bis 31 in der London School of Economics studiert, also das ist auf jeden Fall ein Bildungshaushalt gewesen. Ne?
Auch die Mutter?
Die Mutter, über die ist jetzt nicht so viel bekannt. Der Vater war aber sehr umtriebig. Also der war 46 Mitbegründer der Iraqi Democratic Party, warum ich das jetzt auf Englisch ausspreche, weil es da so steht. 1960 Mitbegründer und Leiter der Progressive Democratic Party, also schon auf jeden Fall auch politisch ein sehr aktiver Mensch. Wie gesagt, die Eltern pflegten dann sehr westlichen Lebensstil und entsprechend ist auch Zaha mit ihren beiden Brüdern, also auch als einziges Mädchen dann.
Also die jüngste oder die ältere?
Das entzieht sich meiner Kenntnis. Ich stelle gerade fest, die Eltern haben im Bauhausstil gewohnt. Also das steht hier so. Also doch eine sehr klare Formensprache. Vielleicht hat sie dann gedacht, da muss ich jetzt mal irgendwie gegen angehen. Keine Ahnung. Sie wusste auf jeden Fall schon sehr früh und ganz genau, dass sie Architektin werden wollte und hat dann auch gesagt, so in ihrem Kinderzimmer, das kommt da und so möchte ich das haben und hat dann auch den Tischlern Anweisungen gegeben und hatte dann so Pläne, so muss das aussehen.
Cool.
Und nach dieser Vorlage ist dann eben ihr Kinderzimmer gestaltet worden, was ich auch schon, was so ein bisschen schon erklärt, wie dieses Mädchen oder auch diese Frau agiert hat. Die wusste immer ganz genau. Die hat auch, kleine Anekdote schon vorweggenommen, wenn ihr irgendwas nicht gepasst hat, also sie war menschlich auch ein bisschen schwierig oder galt als schwierig, zum Beispiel saß sie in einem Flugzeug und dann hat der Pilot gesagt, wir müssen hier leider noch ein bisschen ausharren und dann hat sie gesagt, nö, ich will jetzt sofort aussteigen und das geht natürlich nicht. Ne? Der Koffer ist da schon im Flugzeug. Entschuldigen Sie bitte, Madame, ist nicht. Sie hat es tatsächlich geschafft, aus diesem Flugzeug aussteigen zu können. Also sie hat immer so agiert, ich will das so und so wird es auch gemacht. Und die hatte einen sehr starken, wenn man sich auch mal so Videos anguckt, wie diese Frau geredet hat und so, also sehr klar und hart, der konnte man irgendwie auch nichts abschlagen.
Okay.
Und entsprechend durfte sie dann auch das Flugzeug verlassen. Sie hat einen Teil ihrer Schulzeit in einer Klosterschule in Bagdad verbracht. Also ist auch da relativ streng erzogen worden und war dann später auf einem Schweizer Internat, in einem englischen Internat in der Schweiz.
Wie kam es dazu?
Das weiß ich nicht, aber die Eltern haben sich dann wahrscheinlich gedacht, okay, hier ist das irgendwie nicht möglich. Vielleicht war sie auch einfach so schwierig und sie sagten, können wir das Kind mal kurzfristig abschieben in die neutrale Schweiz. Sie hat da eine Weile verbracht, wie lange, weiß ich nicht. Auf jeden Fall wollte ich einfach nur deutlich machen, das ist eine sehr gute Schulbildung gewesen, die sie da genossen hat. Um es schon mal vorwegzunehmen, das ist eine der bedeutendsten Architektinnen dieser Zeit, Architekten. Also, ne, das so unter vielen großen Namen, die man so, ob das jetzt Gropius oder mir fällt jetzt gerade Rem Koolhaas, die großen Architekten dieser Zeit, auch Frank Gehry, der so ein bisschen dann in die gleiche Kerbe schlägt. Das sind
100 Wasser.
Ja, 100 Wasser, genau.
Der ist mir sofort eingefallen, als du meinst,
der so ganz anders
Kurven
ist.
Und so komplett anders, weil der hat sich ja auch an das Eckige gestört, an dem Eckigen gestört.
Der war halt sehr, sehr verspielt und so fast so ein bisschen märchenhaft, ne? Das war ihr
ja
jetzt
auch
nicht
so. Ja, mit Naturintegration, Bäume auf Dächern, in Häusern und ganz viele, wie heißen diese kleinen, nicht Marmorplatten, wie heißen die, egal.
Ich weiß nicht, was
ist ja
du
auch
meinst.
Jetzt nicht 100%-Thema. Nee, die Mosaik.
Mosaiksteine. Ja, kann sein. Genau. Ich war mal.
Der Bahnhof Uelzen.
Ah ja, echt? Guck mal.
Der ist ja auch rund, weil er mochte halt einfach wirklich keine Ecken. Der wollte nirgendwo Ecken haben.
So ein bisschen Ecken und Kanten mochte die Frau Hadid schon, aber sie wollte das eben kombinieren. Also ihr ging es da so ein bisschen darum, das eine mit dem anderen zu verbinden und aber ungewöhnliche Formen zu finden, um ein neues Wohngefühl, ein neues Raumgefühl zu schaffen, aber auch, ne, was die Außenansicht anging, mal was komplett anderes zu machen. Und ich finde auch bei diesem, also Architektur an sich ist halt so ein toller Beruf, weil du einerseits ja wirklich diese Zahlen, Daten, Fakten hast. Du musst ja gucken, dass die Konstruktion so gebaut ist, dass das Ding nicht zusammenfällt, ne? Die Form ist das eine, aber es muss ja dann auch irgendwie halten.
Ja, verlegst du auch im Budget.
Ja. Das hat sie irgendwie immer
Berlin
hingekriegt, aber tatsächlich hat man bei ihr immer so gedacht, so, das ist zu abgefahren, das kann doch gar nicht halten, und hat dann gesagt, das bauen wir nicht, weil das bricht doch zusammen, was aber nicht stimmte. So die Kritiker, die haben sich dann immer gerne an diesem, das ist doch nicht fürs Wohnen gemacht, das sieht doch nur irgendwie abgefahren aus, haben sich dann immer daran gestoßen, aber
okay,
das
warte
war
mal,
nicht
jetzt sind wir beim Internat in der Schweiz.
Genau, Moment noch ganz kurz zur Architektur, das ist dann Zahlen, Daten, Fakten auf der anderen Seite und auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben das Schöne, ne? Dieses Gefühl zu schaffen, da sind und an die Funktion, was ist ein Raum, da kann man drin wohnen, da muss gearbeitet werden, da muss in Krankenhäusern, wie kann man die von innen schaffen, aussehen lassen, dass die Menschen auch wirklich gesund werden. Mhm. Also das sind so alles Aspekte, die eben in der Architektur zusammenkommen. Und sie hat angefangen mit, ne, jetzt kommen wir, sie ist längst dem Internat entwachsen, 71 hat sie eben Mathematik in Beirut studiert und 72 bis 77 Architektur an der Architectural Association School in London. Und da ging dann nun also der Weg in ihre neue Wahlheimat, und das sollte auch eben ihre Heimat bleiben. Genau, da hat sie dann.
Weiß man, warum sie so unterschiedlich in unterschiedlichen Ländern unterwegs war?
Ich glaube, die Eltern waren einfach sehr international drauf. Mhm. Der Vater hatte ja auch in London studiert und war entsprechend, ne, so weltgeistig so. Mhm. Und ich weiß nicht, wie das damals im Irak aussah. Es war jetzt auch nicht, also dadurch, dass sie an einer katholischen Schule war, gehe ich mir nicht davon aus, dass sie islamisch aufgewachsen ist.
War nicht in den 70er Jahren, ging das nicht los mit dem Krieg? Oh, ich bin echt schlecht, was das angeht.
In den 70ern, Ende der 70er.
Erst 70er.
Ja, genau. 70er, 80er. Genau.
Das heißt, kann ja auch sein, dass sie geflüchtet sind?
Nee, davon stand hier jetzt nichts. Sie ist aus freien Stücken dann an die entsprechenden Schulen gegangen. Das ging auch offensichtlich so einfach. Hat dann eben dort an der AA, wie sie hier nett abgekürzt wurde, also Architectural Association School in London, studiert. Dozent, einer ihrer Dozenten war eben Rem Koolhaas, so einer der berühmten Architekten, Bernhard Schumi, genau, die eben für eine Suche nach neuen Formen standen. Also das war dann eben auch so einer, der sie dann inspiriert hat und sagte so, es gibt nicht nur den rechten Winkel und das ist irgendwie eine Wand und, ne, und da ist ein Fenster und eine Tür, sondern man kann weiterdenken als das, ein bisschen, ja, avantgardistischer. Und so kam es dann auch, dass sie entsprechend dann anfing, ihren Stil zu prägen. Und der hat dann auch, also der Rem Koolhaas hat ihr dann angeboten, bei sich da zu bleiben, Koolhaas Office of Metropolitan Architecture, da wurde sie dann Mitarbeiterin, und da blieb sie aber nur 6 Monate, fing dann an zu lehren. Nämlich 10 Jahre war sie dann auch Lehrende an der AA, neben den Dozenten Koolhaas und auch noch einer berühmten Frau, die Elia Tsengelis hieß. Und da baute sie sich eben einen Kreis von Anhängern unter Studierenden auf und ja, festigte sozusagen ihren Wohnsitz in ihrer neuen Wahlheimat. Mhm. Dann öffnete sie 1980 auch ihr eigenes Architekturbüro und
also sie hat eigentlich erstmal Theorie gelernt und dann Theorie weitergegeben, ohne aber Praxiserfahrung zu haben.
Genau, also sie hat einfach erstmal die Prinzipien gelehrt, ne? Hat dann aber auch ihr Architekturbüro aufgebaut nebenbei. Also sie fing so ganz langsam an. Das waren so die ersten Gehversuche. Mhm. Internationales Aufsehen erregte sie dann erstmals 82, 83 mit dem Entwurf für den Freizeit- und Erholungspark The League Leisure Park am Berghang von Hongkong. Da erhielt sie für ihr Konzept terrassenförmig angelegter Horizontalen, die sich diagonal kreuzen, den ersten Platz gegenüber 600 Konkurrenten und gründete mit dem Preisgeld, was damals wirklich recht hoch war, mit 100.000 US-Dollar ihr erstes eigenes Büro. Also das war, hier steht zwar, sie hatte dann ihr eigenes Architekturbüro ab 1980 und wenig später dann aber wirklich mit eigenen Mitarbeitern, da konnte sie dann so richtig investieren. Loslegen. Genau. Mhm. Mit diesem Entwurf war sie 88 auch als einzige Frau an der einflussreichen Deconstructurist Architecture Ausstellung des New Yorker Museums of Modern Art vertreten und galt zunächst als eine der theoretischen Vordenkerinnen des Dekonstruktivismus. Was ist das, wirst du dich jetzt fragen? Mhm. Also während der Konstruktivismus eben so diese geometrisch-technische Konstruktion als wichtigstes Gestaltungsprinzip sah, ne? Also alles Geometrie und das muss irgendwie, ne, im rechten Winkel, der berühmte rechte Winkel, war das dem Dekonstruktivismus eben ein Graus, so. Die wollte genau nämlich das andere. Irgendwie eine organische, verzerrte Struktur von außen mit einem spitzen Winkel und so und alles so ein bisschen mal anders als das, was vorher war. Eben fließend, rund, parabolisch, als wäre es so in Bewegung, ne? Also die Kurve, als würde man direkt irgendwie, ihr seht jetzt nicht, wie Kim sich amüsiert über meine Gestik und Mimik hier.
Ich wollte gerade sagen, ihr seht leider nicht, wie Katrin hier gestikuliert.
Ich gelte auch als große Gestikuliererin. Aber das lädt natürlich ein, dann eben entsprechende Handbewegungen zu machen. Zumal, wenn man sich dann auch das Pheno in, wer schon mal mit der Bahn durch Wolfsburg durchgefahren ist oder auch in Wolfsburg geblieben ist, was ja auch einige Menschen manchmal tun, nämlich am Bahnhof in Wolfsburg auszusteigen, der hat vielleicht eine Vorstellung davon, weiß nicht, das Pheno ist dieses Automobilmuseum von VW, Volkswagen. Mhm. Also eine sehr runde, in Bewegung sich befindende Konstruktion eines Baus, also
eines Bahnhofs.
Eines nie, es ist ein Museum.
Aha.
Genau. Und das hat sie entworfen, genau. Oh. Sie hat in Deutschland ohnehin relativ viel entworfen.
Wie kam es dazu?
Gute Frage. Man hat einfach vielleicht Bock gehabt, mal was Neues zu haben in Deutschland und hat dann festgestellt, Mensch, das fing an, glaube ich, als sie für Vitra eine Feuerwache und Vitra, so der Designname schlechthin. Das steht für Möbeln, Eames Chairs und so weiter. Mhm. Also wer Vitra nicht kennt, sollte da unbedingt mal schauen.
Nachlesen.
Das sind so die berühmten, liebe Kim, die berühmten Klassiker, Pantone Chairs und so. Auch immer so ein bisschen runder und so. Aha. Und die haben auch ein Museum, ich weiß gar nicht wo, in Weil am Rhein oder so, und brauchten dann auch ein neues Feuerwehrhaus und das hat sie eben entworfen. Und Rolf Fehlbaum, der damalige Chef von Vitra, der hat gesagt, also das ist bahnbrechend, der war so ein großer Fürsprecher. Mhm. Ohnehin relativ viele Männer immer um sie rum, mit denen konnte sie auch offensichtlich ganz gut, hat da sie auch protegiert und war dann ein großer Fan. Bisher lief auch alles soweit ganz glatt.
Aber.
Sie hat aber, genau, sie hat einmal so einen richtigen Tiefpunkt gehabt. Da hat sie das Opernhaus im walisischen Cardiff, das war Mitte der 90er Jahre, hat sie einen Entwurf eingereicht und der hat auch gewonnen. Die Jury, die diesen Preis, die das ausgeschrieben hatte, hat dann gesagt, so wunderbar, nehmen wir. Und dann hat aber die Baukommission gesagt, nö, wollen wir nicht, geht nicht. Okay.
Wie?
Nee, das war angeblich irgendwie.
Das war das mit den Berechnungen wahrscheinlich.
Genau, das geht irgendwie so nicht, das können wir nicht bauen und das hält nicht. Und das Ganze wurde dann, glaube ich, nochmal ausgeschrieben und da hatte sie dann da hat den Jury wieder geguckt, Mensch, super, und dann hat die Baukommission wieder, sie hat wieder gewonnen, mhm. dann hat die Baukommission wieder gesagt, nee, wollen wir nicht. So, das ist, also weiß man jetzt auch nicht, warum dann letzten Endes jetzt noch dagegen gesprochen hat. Es fühlte sich so ein bisschen an, als ich darüber gelesen habe, dass das war irgendwie gegen sie als Frau gerichtet, mhm. oder wir wollen nicht, dass das eine irakisch-stämmige Frau ist oder keine Ahnung. Ich habe darüber jetzt nichts gefunden, das sind alles Spekulationen. Mhm. Sie selbst hat dann von sich gesagt, das war eine ihrer größten Niederlagen überhaupt. Und das musste sie erstmal eine Weile verkraften, dass sie das nicht bauen durfte. Ja. Der Durchbruch war dann 93, wie eben erwähnt, der Bau des Feuerwehrhauses, des Vitra-Werkes im Weil am Rhein. Und genau, der Rolf Fehlbaum, der da in den höchsten Tönen von ihr gesprochen hat. Ich wollte noch ganz kurz ein Zitat sagen, was ich in einem ihrer der Dokumentation, die ich im Zuge der Vorbereitung gelesen hatte, gehört habe. Und das fand ich irgendwie ganz merkwürdig, das so aus ihrem Mund zu hören. Und sie sagte, there was a definite stigma to this woman thing. So hat sie sich ausgedrückt. Mhm. Also das klingt jetzt irgendwie zu diesem Frauending, als wäre das so Gedöns und Shishi. Ich bin jetzt zufällig eine Frau und was tut das jetzt zur Sache?
Gibt es auch irgendwas über ihr Privatleben? Also hat sie ihr Leben jetzt zu 100% der Arbeit verschrieben? Oder gibt es irgendwie auch, wo sie sagt, oder man sagt halt irgendwie Freunde oder Weggefährte?
Ich habe jetzt nichts gefunden. Sie galt immer als, wie ich schon erwähnt habe, als sehr, sehr schwierig. Ich habe hier in dem Buch, übrigens steht sie auch in Goodnight Stories for Rebel Girls.
Oh, schön.
Set ganz hinten. Mhm. Da stand dann, stets bahnte Zaha, ich weiß nicht mal, ob ich es richtig ausspreche, sich ihren ganz eigenen Weg, Angst davor, anders als andere zu sein, kannte sie nicht. Einer ihrer Mentoren sagte einmal über sie, sie sei wie ein Planet in ihrem eigenen unnachahmlichen Orbit. Also ich habe nichts gefunden über Freundschaften und auch nicht über Familiengründung. Ich weiß nicht mal, ob sie verheiratet war oder nicht. Das fand ich irgendwie genauso wie dieses Zitat, nämlich auch dieses Frauending. War sie irgendwie
asexuell,
merkwürdig, nicht weiblich. Und trotzdem natürlich eine der wenigen Frauen, die überhaupt diesen Nobelpreis für Architektur gewonnen hat. Also jemals, ich sag gleich, wie der heißt, den Pritzker Architekturpreis hat sie 2004 bekommen. Das ist eine der bedeutendsten Ehrungen überhaupt in der Architektur. Also eine Frau, die, eine Architektin, die zufällig eine Frau war, so. Mhm. Um auf deine Frage noch zurückzukommen, keine Ahnung, über ihr Privatleben ist relativ wenig zu lesen, beziehungsweise ich fand das in dem Zusammenhang auch gar nicht so wichtig.
Es ist ja auch letzten Endes, ne, also ich finde es auch Quatsch jetzt zu denken, okay, hatte sie einen Mann, verheiratet, nicht verheiratet, hatte sie zwei Kinder, ein Kind, gar nicht, sondern es ist ja einfach nur interessant, wie entscheidet sich jemand, ne, und warum eigentlich, kann man jetzt nicht so richtig ableiten, aber vielleicht war es auch, vielleicht hat sie ihre Leidenschaft von Kindheit an schon gehabt und immer genossen.
Ja, also wir haben halt ja einige, schöner, ne? Mhm. Wir haben ja einige gehabt schon, wo klar war in der Kindheit, ich werde das. Und einige, die sind da so reingestolpert. So eine Astrid Lindgren ist, das hat sich so ergeben, ne?
Ja.
Der Blick auf Kindsein und so. Aber eine Ada Lovelace oder eine Amelia Earhart, die wusste, ich will fliegen. Und so ist das bei Zaha auch gewesen. Das ist natürlich sehr ungewöhnlich für ein Mädchen, dann zu sagen, ja, ich werde Architektin, ist doch klar. Auch wenn das ein Beruf ist, der nach wie vor sehr prestigehaft ist, schlecht bezahlt. Ne, wenn man mal so hört, was Architekten als Einstiegsgehalt bekommen, dann denkt man, da muss er Geld mitbringen, um überhaupt sein Leben zu finanzieren. Und da aber wirklich auch in einer sehr männlich dominierten Welt dann seinen Weg oder sie sich ihren Weg zu bahnen, ist schon sehr bemerkenswert und passt auch zu dem, was dann über sie als Mensch so erzählt wird. Mhm. Ne? Das wird jetzt so gemacht, so ähnlich wie auch, hat mich ein bisschen erinnert an Steve Jobs, so. Genial, visionär, zack, wird jetzt gemacht, halt die Klappe, so, my way or highway, so.
Ja.
So wirkte sie halt auch und in den Interviews, die ich gehört habe mit ihr, war sie sehr ruhig, hat sie sehr ruhig gesprochen, aber jedes Wort saß, ne? Unterbrich mich nicht, so. Und das ist schon eine bemerkenswerte Frau, genau.
Ja.
Ja, es gibt noch viel zu sagen. Wer sich die Liste der Auszeichnungen mal anschauen möchte, man scrollt und scrollt und das nimmt kein Ende. Genauso auch wie die Werke, an denen sie mitgearbeitet hat. Also das steht überall. Viel in China bemerkenswerterweise, aber auch einige in Deutschland. Und wie gesagt, sie hat also nicht nur Häuser entwickelt, sondern eben auch das Bühnenbild von Pet Shop Boys oder mal eine Weinflasche oder einen Stuhl oder so, worauf sie Bock hatte. Cool. Und wenn man sich die Bilder so anschaut von den Gebäuden, die sie gestaltet hat, das ist alles sehr, sehr rund, ungewöhnlich verzerrt und ja, das Pheno in Wolfsburg finde ich auch irgendwie ganz toll. Es sieht ein bisschen aus wie ein Raumschiff so. Also alles so ein bisschen sehr futuristisch. Mhm. Inwieweit das heute noch en vogue ist, weil ich das Gefühl habe, ist wieder doch total klar. So klar und ne,
mal so,
ein bisschen,
mal so.
Ein bisschen weniger ist mehr, weiß ich jetzt nicht. Aber nun lebt sie ja auch nicht mehr. Sie starb an einem Herzinfarkt in Florida. Da war sie wohl dann zu Besuch. Also lohnt sich auf jeden Fall da nochmal so nachzugucken, was sie da gestaltet hat und wie. Also bemerkenswert, tolle Frau und mal wieder eine ganz andere Kategorie von Frau oder Wirkungsgebiet von denen, die wir davor hatten. Ja, genau.
Das stimmt. Cool.
Weißt du schon, Kim, wen du mir als nächstes vorstellen möchtest? Wer ist die Frau?
Ob du es glaubst oder nicht, ich wusste, dass die Frage jetzt kommt.
Ja.
Und habe ganz schnell einmal nachgeschaut. Lore Maria Peschel.
Was hat die gemacht?
Eine Juristin, die hat sich gerade hier auch sehr für die Frauen stark gemacht in Deutschland. Ich glaube, die lebt sogar noch.
Die wurde uns
von unserer Katharina eingereicht und von Barisch Önisch. Deswegen müssen wir die nehmen.
Ihr wisst jetzt nicht, wer Katharina ist. Das ist auf jeden Fall eine Juristin, die bei uns arbeitet.
Dessen Nachnamen wir nochmal nachreichen.
Nein, die müssen wir jetzt nicht. Denn der Nachname tut nichts zur Sache. Schönen Gruß an Katharina, die hat uns aufmunternde Worte zu unserem Podcast geschickt. Insofern finde ich gut, dass wir jetzt.
Und witzigerweise parallel halt auch vom Barisch noch direkt, der sie auch vorgeschlagen hatte. Auch ganz lieben Gruß. Und deswegen freuen wir uns. Wir freuen uns ja immer wieder, wenn wir Einreichungen kriegen. Deswegen hier auch nochmal die Aufforderung an euch. Wenn ihr tolle Frauen habt, starke Frauen, die als Vorbilder dienen oder die sichtbar auf jeden Fall gemacht werden sollten, schickt sie uns ein, entweder über Instagram, über Facebook und oder an Katharina und mich persönlich, ne?
Ja, genau.
Katharina, Katrin. Sag ich schon unsere Juristin. An Potato, Katrin und Potato. Mich persönlich, bitte.
Oh Gott, es gibt so viele. Aber ich freue mich erstmal auf nächstes Mal. Und
ich mich auch.
Danke fürs Zuhören da draußen und allen Beteiligtinnen und Beteiligten. Macht es gut, kommt gesund weiter ins neue Jahr und bis nächste Woche.
Und grast schön die ganzen Neujahresempfänge jetzt
genau.
ab.
Genau,
ne?
Und nicht zu viele Vorsätze, ne? Wisst ihr ja, kann man nur scheitern. Also, in diesem Sinne.
Cool.
Bis dann.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.